Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Ekstasen der Gegenwart. Dieses neue Buch ist jetzt unser Thema hier und dazu ist unsere Redakteurin Sarah Elsing ins Studio gekommen. Hallo, seien Sie willkommen.
Hallo.
Sie haben sich sehr für das Buch eingesetzt bei unserer Redaktionskonferenz hier vor der Sendung als Thema in der Lesart. Sie werden nachher noch ein anderes Buch auch zu einem ekstatischen Thema besprechen über LSD-Räusche und die Folgen. Warum interessieren Sie sich eigentlich so für die Ekstase?
Na, ich kenne solche Out-of-Body-Erlebnisse eigentlich schon von Kindesbeinen an und deshalb hat es mich immer interessiert, so mein Bewusstsein zu erweitern und mich in diesen extremen Zuständen zu bewegen. Und natürlich nicht unbedingt nur aus hedonistischen Gründen das auch, aber vor allem, um meinen Geist zu trainieren und vor allem in diese Sphären mich reinzubewegen, in denen der Geist eben keine Rolle mehr spielt. Und als ich dann angefangen habe, so vor 20 Jahren zu meditieren, habe ich festgestellt, das geht ja auch auf legalem Wege und zwar ohne Drogen, mit Meditation, mit so Körpertechniken wie Yoga, mit Tanzen, auch mit bewussten Atemübungen. Und als Autorin habe ich dann vor allem gemerkt, dass das meine Kreativität befeuert, richtig? Und ich so wirklich ganz gezielt in so eine Art von Flow-Zustand eintreten kann. Und außerdem macht es das Leben einfach schöner und leichter.
Die Ekstasen. Wir werden jetzt genauer drauf schauen im Gespräch mit Benedikt Sarreiter und Paul Philipp Hanske. Die beiden Journalisten und Autoren haben das Buch geschrieben, Ekstasen der Gegenwart über Entgrenzung, Subkulturen und Bewusstseinsindustrie. Und jetzt sind sie beide in München für uns im Studio. Hallo, seien auch Sie willkommen.
Hallo, freuen uns, dass wir da sein dürfen.
Ihr Buch, das geht ja aus von der Beobachtung oder vielleicht kann man auch sagen von der These, dass die Ekstase mit Macht zurückgekehrt sei in unsere Gegenwart. Wenn wir darauf erstmal schauen, woran zeigt sich das denn, dass die Ekstase, wie Sie meinen, wieder da ist?
Nun, das zeigt sich an mehreren Phänomenen. Eines ist bestimmt, sind bestimmt die Psychedelika, die zurückgekommen sind. Wir haben ja vor 8 Jahren, glaube ich, ein anderes Buch veröffentlicht. Da ging es noch um LSD, Psilocybin, also Magic Mushrooms und so weiter, dass das in der Forschung wieder da ist. Und damals war das aber noch so ein Nischenphänomen. Und jetzt ist es eigentlich so, dass Psychedelika, man sieht es ja auch an der medialen Aufmerksamkeit, sehr große Aufmerksamkeit bekommen. Und wahrscheinlich kennt jeder in seinem Freundeskreis oder viele in seinem Freundeskreis Leute, die Erfahrungen damit gemacht haben. Das war vor 8 Jahren noch nicht so. Und an diesem Phänomen haben wir schon mal gesehen, dass es mit der Ekstase auf jeden Fall, dass es eine Rückkehr der Ekstasen gibt.
Aber Sie selbst haben ja schon als Kinder Erfahrungen mit solchen ekstatischen Zuständen gemacht. Erzählen Sie doch mal, Herr Hanske, Sie haben sogar über Frau Holle dieses Märchen damit Bekanntschaft gemacht. Was war denn da los?
Ja, das ist jetzt eine Ekstase, die ich nicht direkt selbst erlebt habe, aber wo mich eine Erzählung, nämlich die, wo Goldmarie in den Brunnen fällt, schon als Kind immer wahnsinnig fasziniert hat. Das war immer genau die Stelle an Frau Holle, die ich am interessantesten fand. Goldmarie springt da in den Brunnen und fällt eigentlich nach unten, dann schläft sie aber ein und wacht auf einer Blumenwiese auf und befindet sich in so einer klassischen Anderswelt, weil sie eigentlich ja oberhalb der Erde ist. Da muss ja bei Frau Holle die Betten ausschütteln. Und das ist dieser Zustand des Fallens, Einschlafens und in etwas anderem wieder aufwachen. Das hat mich wahnsinnig fasziniert und ich hätte das auch wahnsinnig gerne erlebt. Als Kind hatte er ein sehr, sehr zärtliches Verhältnis zu Frau Holle. Und wenn man das Märchen jetzt mit unserer heutigen Brille anschaut, dann fällt es auf, dass man es da natürlich mit so einer Art Kurzbeschreibung, einer märchenhaften Kurzbeschreibung von einer schamanistischen Jenseitsreise zu tun hat. Und Frau Holle, die hat auch sehr viel Attribute, die man dann, wenn man es weiß, auf einmal als schamanistisch interpretieren kann. Also, dass sie eine Vegetationsgöttin ist, dass sie große Zähne hat, dass sie diese Ambivalenz hat von unheimlich, aber dann trotzdem irgendwie gütig und spendend. Und das, ohne das alles zu wissen, hat mich schon als Kind wahnsinnig fasziniert.
Und Sie, Herr Sarreiter, Sie haben als Kind zu lange in die Sonne geschaut. Was hatte das für Folgen?
Naja, da haben sich dann so Muster ergeben. Also ich habe die Augen geschlossen, oder ich habe sie erstmal offen gehalten und dann hat die Sonne auf mich zugerast, so eine Art. Und dann gibt es auch das andere Phänomen, wenn man die Augen schließt und dann zum Beispiel Auto fährt und...
Oh, das ist ja nicht zu empfehlen.
Nee, mitfährt als Beifahrer.
Ach so, okay. Ja.
Und dann so Bäume vorbei fliegen seht, dann ergeben sich wieder so Muster. Und diese Muster, die habe ich dann später auch wieder gesehen, wenn man zum Beispiel in den psychedelischen Rausch reingeht, dann gibt es diese Muster wieder. Also das sind so Muster, die sich, so geometrische, orangefarbene Muster, die man auch im psychedelischen oder in anderen Ekstasezuständen erfahren kann.
Das finde ich ja interessant, was Sie alle drei eigentlich jetzt über Ekstasen erzählen, aber bei Ihnen jetzt bezogen auf Ihr Buch, ich habe Ekstase eigentlich bisher immer mit dem Exzesshaften sehr ganz stark verbunden, also eben wirklich der Rausch, das sich aus sich selbst raustanzen oder halt Rauschmittel einnehmen. Sie scheinen Ekstase, so wie Sie das verstehen, schreiben Sie auch in Ihrem Buch, ja, von Exzess ja nicht abzugrenzen, aber zu sagen, es gäbe eben auch viele andere Ekstaseformen, die mit dem klassischen Exzess gar nichts zu tun haben, oder?
Also Ekstase und Exzess haben natürlich miteinander zu tun, aber weil viele Ekstasen tatsächlich über das Exzessive, über exzesshafte Verausgabungen erreicht werden können, Drogenkonsum, Tanzen und so weiter. Aber eigentlich ist Ekstase ein weiterer Begriff, weil das heißt ja ursprünglich nur außer sich sein, und dieses sich, dieses außer sich sein, das haben wir dann vor allem zeitlich definiert, dass man in einer reinen Gegenwart sich befindet, weil das Ich-Bewusstsein, das spielt sich ja im Wachbewusstsein, im wachen Zustand ganz viel in der Vergangenheit und vor allem in der Zukunft ab. Man entwirft sich eigentlich immer auf eine Zukunft. Und die Ekstase sind nun alle Zustände, wo diese beiden Zeitformen, Vergangenheit und Zukunft, abgeschnitten sind durch verschiedene Techniken, durch verschiedene Körpertechniken zum Beispiel, aber oder auch durch Konsum von Substanzen, wo man sich in einer ausgedehnten Gegenwart befindet, in der auch das Ich-Bewusstsein eigentlich nicht mehr wirklich vorhanden ist. Man nimmt nur noch wahr, man ist noch eindeutig, aber man reflektiert nicht mehr. Und genau diese, das ist jetzt die Ekstase, die vom Exzess dann doch unterschiedlich ist, weil ja, Exzess ist ein kleineres Phänomen auf alle Fälle. Ekstasen kannst du auch erreichen durch Tanz, durch Meditation, durch ganz viele Techniken, die wir im Buch dann so durchgegangen sind.
Wenn man Ekstase so versteht, dann ist natürlich auch klar, warum Sie sich nicht nur mit den Rauschmitteln beschäftigen, also so Magic Mushrooms und LSD. Aber ich fand interessant, dass Sie eben auch Morgenrituale da reinnehmen und so über moderne Großstadthexen schreiben und sogar tanzende Nonnen und Achtsamkeitsseminare für Manager da reinbringen. Was haben die denn alle gemeinsam?
Ja, da haben wir eigentlich den Begriff, also jetzt, das sind verschiedenste Dinge. Also Hexen will ich jetzt da nicht dazu nehmen, aber so Achtsamkeitsrituale, das sind eigentlich für uns verdünnte Ekstasen. Die haben ihre Grundlage eigentlich in den echten Ekstasen. Also Achtsamkeitskurse zum Beispiel gehen zurück auf die Vipassana-Meditation. Vipassana ist wiederum, also in der Vipassana-Meditation kann man auf jeden Fall profunde ekstatische Zustände erreichen. Bei der Achtsamkeit, und die Achtsamkeit ist dann, ja, das sind Versatzstücke aus alten Ekstase-Techniken. Da ist ein Mann besonders, hat sich besonders hervorgetan, das war Jon Kabat-Zinn, der hat so eine Stressreduktionstechnik erfunden, die eben in jeden Alltag integrierbar ist. Man kennt das vielleicht, das ist eine Form, ist zum Beispiel Body Sweeping, ja, man geht seinen ganzen Körper durch, man konzentriert sich auf verschiedene Körperteile und beruhigt dadurch seinen Geist und dadurch ist man auch im Moment. Also das ist dann auch wieder eine Art von Ekstase, aber eine verdünnte Ekstase. So haben wir das genannt.
Ja. Jetzt haben wir gerade ja kurz darüber gesprochen, auf wie viele Phänomene Sie schauen. Überhaupt ist ja interessant an Ihrem Buch, mit wie vielen Zugängen zur Ekstase Sie da arbeiten. Also mal philosophisch, mal historisch, die Geschichte der Ekstase, mal anthropologisch. Und dann haben Sie sich auch ganz neue neurologische Forschungen zur Ekstase angeschaut am Londoner Imperial College. Was sagt denn die Neurologie, die in unser Gehirn reinschaut? Was passiert denn da in der Ekstase?
Ja, die neue Neurologie begreift das Bewusstsein und das Denken allgemein, aber das Bewusstsein ist das größere Phänomen, begreift es in Netzwerken. Das sind verschiedene Regionen im Hirn, sind miteinander verschaltet und unterschiedlich aktiv. Und ein Modus, das ist der Default Mode, Default Mode Network, das ist quasi der Ruhezustand. Und das ist der Zustand, in dem man reflektiert. Und das zum Beispiel, wenn man sich aufs, wenn man über sich selbst nachdenkt, und vor allem ist dieses Netzwerk aktiv, wenn man über die Zukunft nachdenkt, wenn man grübelt zum Beispiel. Ja? Und bei Menschen mit depressiver Erkrankung ist dieses Netzwerk übermäßig aktiv. Das heißt, die kommen aus so einem Grübelzustand gar nicht mehr heraus. Es ist nicht der einzige Aspekt der Depression, aber ein wichtiger. Und was ist die Ekstasen machen? In allen ekstatischen Zuständen sieht man, dass dieses Netzwerk krass heruntergefahren wird. Das kann man künstlich stimulieren durch Drogeneinnahme, also durch Psychedelika. Psilocybin wird ja in der Forschung vor allem verwendet. Das findet aber auch statt, wenn man tanzt, wenn man meditiert, selbst wenn man sich ganz arg auf etwas konzentriert, was dann dieser Flow-Zustand ist, dass man sich zum Beispiel der Klavierspieler, bei dem ist das Default Mode Network, das Grübelnetzwerk, wie man es vielleicht ein bisschen vereinfacht sagen könnte, sehr heruntergedreht. Und das ist wenn man das weiß und dann die eigenen ekstatischen Erfahrungen danach befragt, dann merkt man, ja, das stimmt sehr, weil das Ich in seiner grübelnden Ausprägung ist dann tatsächlich still und hat da nichts zu melden.
Ja, uns interessiert in dieser Büchersendung Lesart natürlich vor allem, was die Literaten dazu zu sagen haben. Und sie bringen in ihrem Buch, das fand ich sehr interessant, Hannah Arendt, Franz Kafka zusammen und auch den deutsch-kanadischen Bestsellerautor Eckhart Tolle. Das ist so ein internationaler Superstar eigentlich der neuen Spiritualität. Kafka und Ekstase, da würde mir jetzt erstmal nichts einfallen. Wo haben Sie denn da gerade bei Kafka die Ekstase gefunden, Herr Hanske?
Ich leite es mal an Herrn Saarreiter weiter, weil das war eine Passage, die er geschrieben hat.
Also das ging jetzt nicht bei Kafka direkt um Ekstase, sondern eher um das Zeitverhältnis. Ja. Es gibt da eine kleine Geschichte bei ihm, da ist das kleine R in der Mitte und es wird von zwei mächtigen Gegnerinnen in die Zange genommen und das ist die Vergangenheit und die Zukunft. Und wie der Herr Hanske gerade gesagt hat, wenn wir bedrängt werden, dann ist es, oder wenn wir uns, wenn wir eine depressive Verstimmung haben oder wenn es uns schlecht geht, dann ist es meistens so, dass wir entweder über die Zukunft nachdenken, die uns bedrohlich erscheint, oder die Traumata oder die Belastungen der Vergangenheit bedrängen uns. Und darum geht's. Und Kafka hat dann, um sich aus dem zu befreien, hat er eben den Weg in den Moment gefunden. Also dass man dann und in die Nungstanz letztlich, also in die zeitlose Präsenz von, ja, vielleicht von etwas Göttlichem. Und dadurch, und das ist eben, darum geht es in unserem Buch, also wie erreicht man diese Nungstanz, ja, diesen Nichtzustand letztlich. Und das ist darum geht es eigentlich in dieser Passage bei Kafka, dass man rausspringt aus dem Zeitenverlauf, dass die Zukunft und die Vergangenheit keine Rolle mehr spielen.
Ein ekstatisch geschulter Blick auf Kafka. Ich würde jetzt so gern noch über ganz viele Ekstase-Phänomene mit Ihnen sprechen, aber die Zeit rast uns hier davon. Ich will aber unbedingt auf etwas kommen, was ich auch so gut fand an Ihrem Buch, dass Sie nämlich auch über die Schatten des Rausches, nennen Sie das in Ihrem Buch, sprechen, also tatsächlich die Schattenseiten der ekstatischen Erfahrung. Können Sie uns das ganz kurz skizzieren, was Sie da in den Blick genommen haben?
Sie meinen, dass die Ekstase plötzlich auch in Gruppen auftaucht, wo man sie ursprünglich eigentlich gar nicht vermuten würde, nämlich in den Rechten.
Zum Beispiel.
Genau, also unsere persönliche Erfahrung und auch generell, wie Ekstase in den letzten 40, 50 Jahren geframed waren, ist ja immer, dass die sehr stark mit so einer Gegenkultur, mit so einer linken Gegenkultur verbunden waren. Kamen aus der Hippie-Kultur, da wurden sie groß und dann sind sie rein diffundiert in verschiedene andere gegenkulturelle Phänomene. Und was im Augenblick gerade stattfindet, dass ekstatische Phänomene auf einmal auftauchen bei Gruppen, wo man sie gar nicht so vermuten würde. Wir denken an den Sturm aufs Kapitol, wo dieser Trottel, muss man ja sagen, dabei war dieser Mann mit der Büffelmütze, der so einen Schamanen da gegeben hat, der auch dann, und das ist natürlich irgendwie hier eine schlimme Form von Aneignung, aber trotzdem muss man auch sagen, okay, das ist dann doch eine recht profunde Ekstase, in der er sich befunden hat. Und ganz ähnliche Phänomene gibt's zum Beispiel bei der Anastasia-Bewegung, das ist so eine neuarchaische Bewegung, die ein sehr einfaches, bäuerliches, archaisches Leben in kleinen Gemeinschaften auf dem Land wiederbeleben möchte. Und da spielen dann auf einmal auch so Tanzrituale eine ganz große Rolle. Und historisch gesehen ist es natürlich interessant, dass die Ekstase immer eigentlich mit archaischen Gesellschaftsmodellen verbunden war. Und deswegen ist die anschlussfähig eben nicht nur für linke Gegenkultur, die diese Gesellschaftsmodelle, diese archaischen Gesellschaften romantisieren, sondern auch für rechte Seite, die darin irgendwie eine naturgegebene Ordnung wiederentdecken und die starke Geschlechterverhältnisse, der Mann ist für den Kampf zuständig, die Frau ist fürs Gebären zuständig und all das, diese einfachen Verhältnisse werden dann durch ekstatische Rituale wie Sonnenwendfeiern und so etwas oder die Ekstase des Kampfes werden sie nochmal bestärkt.
Ja, von den archaischen Gesellschaften mal wieder zurück in die Gegenwart. Am Beginn des Buches fragen Sie sich ja wirklich ganz grundsätzlich, warum ist diese Gegenwart denn so ekstatisch? Welche Antworten haben Sie denn darauf gefunden?
Naja, zum einen, wir haben ja schon über den Zeitbegriff gesprochen. Unsere Zeit ist geprägt von Zeitmessung. Also wir haben, unser ganzer Alltag ist geprägt davon, dass wir Deadlines haben, dass wir uns in bestimmten Orten zu bestimmten Zeiten einfinden müssen. Und ich glaube, die Ekstasen sind ein bisschen ein Ausbruch aus dieser Messbarkeit. Wir messen unsere Schritte, wir messen unsere Herzfrequenz und so mit unseren Uhren und so weiter. Es gibt eben eine extreme Rationalisierung der Gegenwart. Und ich glaube, die Ekstasen sind ein kleiner Ausweg davon. Und deswegen gibt es so viele Formen und auch so ein großer Wunsch danach, aus diesem Zeitenlauf auszutreten. Ein anderer Grund, willst du den sagen, Paul?
Ja, das andere ist natürlich, dass die Ekstasen, man kann das Ganze auch als Krisenphänomen betrachten. Also natürlich reagieren die Ekstasen auf eine Verunsicherung zum Beispiel in spiritueller Hinsicht, die Krise der großen Amtskirchen, wie es auch dann genannt wird, die eigentlich, jede Religion war ursprünglich mal sehr ekstatisch, also das kann man auch anthropologisch belegen, dass die Ursprünge der Religion eigentlich immer in schamanistisch-ekstatischen Momenten bestanden hat. Und dann aber, was man in allen großen Glaubensgemeinschaften sieht, dass die Ekstasen eigentlich mehr oder weniger rausgemäntelt wurden. Also die wurden da so, die Religionen haben sich bereinigt und Was dann aber geblieben ist, ist natürlich so ein Bedürfnis nach Ekstase, das aber nicht mehr von den großen Glaubensgemeinschaften erfüllt wird, sondern eher von kleinen, privatistischen, individuellen Religionen, die dann entweder organisiert sind, wir erwähnen im Buch den neuen Hexenglauben zum Beispiel, oder die dann aber in ganz individualistischen, spirituellen Praktiken stattfinden. Und das ist natürlich eine Abkehr von oder eine Sinnsuche, die mit einer Krise von alten Erzählungen, von großen Sinnmodellen einhergeht.
Zwei Gründe für die Rückkehr der Ekstase, um die geht's in dem Buch Ekstasen der Gegenwart über Entgrenzung, Subkulturen und Bewusstseinsindustrie. Das Buch von Benedikt Sarreiter und Paul Philipp Hanske ist im Verlag Mattes und Seitz erschienen. 350 Seiten hat das, der Preis 28 €.